Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute haben wir hier einen stabilen Ersatzpodcast, denn die letzte Folge wurde geschrottet und dementsprechend haben sich der liebe Maxi und der Seba heute bereit erklärt, den Podcast mit uns hier abzudrehen. Ist für mich auch ganz witzig hier mit neuem Mikro, dass wir jetzt hier so rumreichen, für mich irgendwie wie in einer Fernsehshow, aber wird, denke ich, trotzdem eine ziemlich coole Folge. Ich hatte heute Morgen ganz spontan auf Instagram eine Fragerunde gestartet, also die Folge wird Samstag abgedreht und Sonntag kommt die schon live für euch. Und in dieser Fragerunde sind wir so ein bisschen darauf eingegangen, beziehungsweise haben wir euch Fragen gestellt, die ihr wissen wolltet. Und ich habe mir gedacht, da ich hier die zwei Powerlifter am Start habe, versuche ich einfach mal, das Ganze so ein bisschen auf das Powerlifting abzuwälzen. Und dann schauen wir mal, was aus dieser Folge hier wird. Bin auf jeden Fall froh, dass ihr hier mit am Start seid, Maxi und Seba.
Danke dir.
Dankeschön. Ja, es ist unfassbar heiß hier.
Ich pack's gar nicht, aber ich freue mich auch da zu sein auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt laufe, Mann. Ja. Vor allem, wenn ich zwei so Öfen neben mir habe.
Das ist so unfassbar. Aber es ist so heiß, ich kann mir auch einen Schweiß auf jeden Fall schon abtropfen. So Leute, die erste Frage, die ich eben schon in den Kommentaren bzw. in den Q&As gesehen habe, ist, wann ein Lower Squat und wann ein Hyper Squat für eine Person geeignet ist. Wer würde gerne mal starten mit dieser Frage?
Wollt eigentlich jemand Hyper?
Von uns?
Ich, du wolltest Hyper.
Du wolltest Hyper. Also grundlegend ist es, denke ich mal, aus Bodybuilding oder aus Powerlifting-Perspektive oder generell? Ja,
beides. Auch, vielleicht auch aus Anatomie.
Aus Anatomie-Geschichten. Also ich meine, man kann natürlich sagen, es gibt sowohl Personen, die problemlos beides können, aus Mobilitätssicht. Es ist aber auch sehr wohl der Fall, dass es Personen gibt, die das nicht können, wenn man sich jetzt die Biomechanik anguckt. Also das ist schon mal, sag ich mal, ein relativ wichtiges Kriterium, ja, weil wenn du zum Beispiel jemanden hast, der, wenn er High Bar oder sowas beugt in der untersten Position, solche Kompensationsmuster hat, dass ihm halt am Ende irgendwas wehtut, dann fällt so oder so die Variation am Ende raus, ne? Grundlegend wichtig ist erstmal so, ja, was will ich machen, ne? Möchte ich am meisten Load bewegen oder möchte ich gewisse Muskulatur hitten? Ich denke, das ist am Ende relevant, wenn man dann über Bodybuilding oder Powerlifting nachdenkt. Es ist aber auch relevant für einen Powerlifter, wenn er sich überlegt, wenn er vielleicht gewisse Schwachstellen auftrainieren möchte. Das Wichtigste ist am Ende, wenn man sich die Biomechanik anschaut und von außen, sage ich mal, eine Analyse von dem Lift am Ende macht, und man halt irgendwie grobe Fehler in der Technik findet, was halt einen von den Beinlifts irgendwo ausschließen würde. Ich meine, grundlegend kann man schon sagen, wenn du eine High-Bar-Position einnimmst, bist du in der Regel ein bisschen aufrechter und wenn die Stange weiterhin über dem Körperschwerpunkt bleibt, dann hast du meistens auch ein bisschen mehr Knievorschub. Das muss aber nicht immer der Fall sein, ja. Und wenn du halt Lower-Position einnimmst, dann meistens eine etwas vorgebeugtere Position, wo du meistens auch ein bisschen größeren Hebel halt auf die Hüfte hast und damit dann halt mehr auch Adduktor, Glutes. Wenn es richtig schwer wird, so sag ich mal 90-95%, sogar Beinbeuger merke ich bei mir auch, weil mein Glut das nicht komplett hinbekommt und dann hebel ich auch ein bisschen mit dem Beinbeuger hoch, ja. Benutze. Genau, und dann halt ganz typisch im Powerlifting wird dann halt meistens, wenn man sich competition-technisch für die eine oder andere Variation entscheidet, im Powerlifting wirst du öfters Lowbar sehen, weil das dann doch im Gesamten für die meisten Leute öfters die stärkere Variation einfach auch ist. Aber oft der andere Lift immer trainiert auch als Assistance Lift, um dann halt beispielsweise dann mit High Bar, mit ein bisschen mehr Knievorschub halt die Quads zu trainieren. Obwohl man sagen muss, im Bodybuilding so Low Bar ist auf jeden Fall seltener, ne? Also ja, das sieht man viel seltener, dass jemand sich dann für Low Bar entscheidet, tendenziell dann lieber High Bar beugt oder das, sag ich mal, die hintere Kette irgendwie eher über andere Bewegungen reinbekommt, nicht unbedingt irgendwie übers Low Bar beugen.
Ich glaube, wenn du, bevor du Low Bar beugst, machst du dann, oder gehst du dann an die Beinpresse und machst ein paar RDLs oder so. Also, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Bodybuilder gesehen, der jetzt Lowbar wollte. Halt
ein
Ja gut, du bist ja kein klassischer durch Bodybuilder. Ja. Du bist ja auch Powerlifter.
Ja.
Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann nicht Hyper beugen. Mhm. Ich kann es einfach nicht. Wenn ich,
da wären wir an dem ersten Punkt.
Ja, genau. Ich kann das einfach anatomisch nicht. Wenn ich eine Hyper beuge mache, dann verwurschtel ich die am untersten Punkt so krass, dass ich dann wieder in das Lowbar-Muster fall und dann wieder mit der Hüfte irgendwie schieb und aber meine Knie gar nicht so weit vorkommen und dann ist irgendwie die Stange komplett off, nicht mehr über den Körper, über Körpermitte und dann wird es Katastrophe, deswegen ist für mich Hyper komplett raus. Wenn ich dann irgendwie Quad-dominant beugen will, dann mache ich einen Hack-Squat oder eine Frontbeuge oder so, weil Hyper da gar nicht funktioniert. Das kann man sich ja auch mal überlegen. Ja. So, ja. Wenn für einen das eine nicht funktioniert, dass man dann sich, wenn man jetzt Fokus auf die Quads legen will, dass man dann zum Beispiel eine Frontbeuge einbaut oder so. Ja.
Und wie würdet ihr das beide sehen, wenn man jetzt die Lowbar-Beuge drin hat? Also Seba, du hast sie jetzt zum Beispiel im Plan drin, auch aus Bodybuilding-Sicht, weil deine Quads eben so ultra-dominant sind. Ne? Wie würdest du das anhand von der Fatigue bewerten? Die Lowbar-Beuge, ist die höher als die Halber-Beuge, weil du halt eben auch tendenziell mehr Glute-Activation drin hast, mehr Belastung auf den Rückenstrecker, autochthone Rückenmuskulatur und so weiter und so fort. Und wenn du das halt eben programmst, wie programmst du das für dich, sodass du, sag ich mal, so ein Mittelmaß auch irgendwo findest und das Ganze nochmal so auskompensierst?
Von der Fatigue meinst du
dann? Von der Fatigue her, ja.
Also bei mir ist es so, Lowbar und Highbar geben sich von den Loads am Ende, insbesondere also nicht, wenn es richtig schwer wird, aber ich sag mal so alles über 5 Reps oder so, gibt sich nicht super viel. Okay. Ich muss auch sagen, von der Quad-Belastung her gefühlt, gibt sich das bei mir nicht super viel. Das ist eher so, dass bei Lowbar halt meine Hüfte einfach noch ein bisschen mehr schieben kann und das ist dann das Zusätzliche, was ich gefühlt an Gewicht bewegen kann. Aber es ist schon so, dass mein Quad halt trotzdem auch am Limit einfach arbeitet, ja, also ich habe eher so das Gefühl, wie du sagst, dass halt die Halberbeuge den Quad noch, was heißt mehr killt, aber ähnlich killt und gleichzeitig halt ein bisschen weniger die Hüfte und damit halt die Gesamtfatigue ein bisschen sinkt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die Differenz ist nicht groß, also bei mir ist es zum Beispiel viel krasser, wenn ich dann auf eine Variation wie ein Safety Bar Squat oder so umsteige, der mich halt wirklich killt, wo ich wirklich 30, 40, 50 Kilo runter machen muss, ja, das habe ich halt bei den beiden nicht, also das sind bei mir halt 10, 15 Kilo Differenz, von dem her ist es vom Programming halt, sage ich mal, gleichwertig, wie ich das halt irgendwo angehe, ja, als Lifts. Ich merke nur, bei mir ist es so, dass wenn ich hyperbeug, ich schon in der untersten Position in so ganz leicht andere, eine etwas andere Endposition komme und ich zum Beispiel bei hyper, wenn ich nicht aufpasse, kann ich manchmal doch Knie bekommen, also so ein bisschen Knieprobleme. Mhm. Auch manchmal so ein bisschen mit der Hüfte sinke ich komisch rein. Das habe ich zum Beispiel bei Lowbar halt nicht. Das sind wirklich nur 2-3 Zentimeter, die da wirklich entscheidend sind. Aber bei den hohen Loads macht es das dann halt auf jeden Fall halt aus. Ja. Und ein Punkt, den ich noch bei dir sagen wollte, ich hatte letztens ein relativ interessantes Erlebnis, dass, also wenn man jetzt Equipment rauslässt, ne, wie Gewichtheberschuhe und sowas, wo ich jemand hatte, wo du gesehen hast, die Person ist eigentlich gemacht, wirklich gemacht fürs Beugen. Ja. Mhm. Aber ja.
Wo du es gerade ansprichst, wann ist denn eine Person gemacht fürs Beugen und wann nicht? Weil ich habe ganz viele Klienten auch bei mir, die wollen halt unbedingt beugen, ne? Und bei manchen läuft die Beuge einfach nicht so wie bei anderen, ne? Was dann prinzipiell auch für mich immer so ein Indiz ist dafür, dass ich gerne mal die Übung wechsle. Aber wann ist denn wirklich so konstitutionell eine Person geeignet fürs Beugen und wann nicht?
Also ich denke, das ist auch immer so ein bisschen eine Frage, wie man gemacht dafür sieht im Sinne von maximale Loads bewegen oder beispielsweise aus Bodybuilding-Perspektive, ob du jetzt deine Quads gut damit erwischt, ne? Weil wenn du halt einen übelst langen Oberschenkelknochen hast und vielleicht Probleme hast, deine Quads zu zerlegen, weil du jedes Mal gefühlt parallel mit dem Oberkörper zum Boden bist, wenn du tief bist, dann ist es vielleicht aus Bodybuilding-Perspektive schwachsinnig, aber es gibt genug Powerlifter, die damit trotzdem irrsinnige Loads bewegen können, ja? Deswegen, ich denke, das ist so ein bisschen ein unterschiedlicher Ansatz, ob man sagt, bin ich gemacht fürs Beugen aus Bodybuilding-Perspektive oder halt am Ende aus Powerlifting-Perspektive, weil wenn ich mir zum Beispiel einen Türken angucke, der jetzt neu bei den Junioren ist, ein türkischer Powerlifter, Cenk Koşak, das sieht aus wie ein Conventional Deadlift, aber der beugt halt trotzdem als Junior, weiß ich nicht, 350 auf 5, ja. Und dann kannst du halt nicht sagen, der ist nicht gemacht fürs Beugen, ne? Nur weil es biomechanisch, sag ich mal, nicht schön aussieht, ja. Das ist so mal das eine. Aber zum Beispiel, was ich jetzt auch gemeint habe, so wenn ich halt jemanden sehe, der hat an für sich vielleicht, sieht nach einem homogenen Bewegungsmuster aus, die Person hat auch von der Unterkörpermuskulatur das so, dass sie die Beuge halt, dass da ordentlich Schub da wäre. Sag ich mal, gerade im Powerlifting sieht man das öfters, dass du jemanden denkst oder siehst, der hat vielleicht einen richtig soliden Unterkörper und du merkst so, irgendwie kommt das nicht in der Performance an, was du bei der Person siehst. Und da hatte ich den Effekt mal zwischen High und Low Bar, dass sobald die Person runtergegangen ist, ich gesehen habe, dass sie extrem, weißt du, so in der Hyperextension oder halt in so ein Hohlkreuz musste, damit die Stange schlichtweg über dem Schwerpunkt bleibt. Mhm. Und was passiert ist, als wir auf Lowbar gewechselt sind, ist, dass sich nicht mal die Rückenposition geändert hat. Die Person war genau gleich aufrecht, aber der Punkt war einfach, sie hatte nicht mehr die Notwendigkeit, so ein Hohlkreuz zu machen, um damit die Stange über dem Körperschwerpunkt zu halten. Die Beuge sah von außen wirklich identisch aus, sage ich mal. Und die Loads sind innerhalb kürzer Zeit, weiß ich nicht, 10%, 15%, 20% hochgesprungen. Krass. Und das meine ich am Ende so, also wenn du dann, sag ich mal, vielleicht auch keine Gewichtheberschuhe oder sowas benutzt, ja. Manche können halt schlichtweg nicht gut Highbar beugen mit einem stabilen Core, ohne halt dann einzubrechen. Oder dass es halt komplett am, ja, halt nicht, sag ich mal, nicht schön aussieht oder halt biomechanisch nicht effizient ist. Und das muss man halt auch im Hinterkopf behalten, wenn man sich so eine Variation halt am Ende auch aussucht.
Ja, ich finde auch, dass man generell, wenn man sich jetzt die Lifts anschaut, immer bei sich selber bleiben sollte. Man sollte sich nie irgendwie, gerade auf Instagram ist die Gefahr sehr groß, dass man sich jemanden anschaut, der den Lift, eine Beuge oder einen Deadlift so und so performt und dann sich denkt, ja, ich müsste das genauso machen. Zum Beispiel, wenn du bei der Beuge, sagen wir mal, nach oben schaust und die Brustwirbelsäule sehr stark überstreckst und es für dich einfach überhaupt keinen Sinn macht, du das aber auf Instagram siehst und dir denkst, ja scheiße, ich kann nicht beugen, weil ich habe vielleicht eine längere Wirbelsäule als der oder so und dich da zu stark an anderen orientierst, dann bereitet es meiner Meinung nach Probleme. Wisst ihr, was ich meine? So genauso im Deadlift, wenn du jetzt, oder im Squat, bleiben wir im Squat, wenn ich mir so einen chinesischen Gewichtheber anschaue, der klassische Gewichtheber-Squat mit so kurzen Beinen und die gehen da rein in der Halberbeuge mit 300 Kilo oder so und schießen wieder raus und ich schaue dann meine Halberbeuge an, die aussieht wie so eine krepierende Ente, so im Vergleich, die eine ist mega schön und meine sieht halt richtig hässlich aus. Ja. Dann darf ich mir auch nicht denken, ja scheiße, ich kann nicht halber beugen. Bei mir sieht es halt einfach anders aus. Gut, ich kann halt auch nicht halber beugen, das muss man dazu sagen. Bei mir ist es halt dann wirklich, dass ich hier im unteren Rücken ein bisschen Probleme kriege. Aber nichtsdestotrotz, auch bei meinem Deadlift, wenn ich die Hüfte zum Beispiel sehr weit oben ansetzen muss, dann sieht es im Sumo nicht so schön aus wie jemand, der jetzt die Hüfte sehr weit öffnen kann und sehr nah an die Stange bringen kann und dann halt einfach quasi nur aufsteht. So, das sieht sehr ästhetisch aus. Bei mir sieht es halt so ein bisschen... Genau, wenn der Pascal, genau, wenn, oder auch beim Beugen, der Pascal hat ja auch sehr kurze Oberschenkel, wenn der beugt, das sieht halt, sieht schön aus, so, wenn ich beug, eine Lowbar beuge, sieht nicht so schön aus, so, aber da darf man sich meiner Meinung nach nicht zu sehr dran aufhängen, wie der Lift aussieht, weil solange er für einen selber und für die Beschaffenheiten funktioniert, dann, ja, sollte der Vergleich nicht stattfinden. Das ist auch sehr wichtig, wenn man jetzt gerade anfängt und schaut, wie sollte ich meinen Squat performen, dann nicht zu sehr an anderen orientieren, sondern selber reinfinden, vielleicht irgendjemanden fragen, der Ahnung hat, einen Coach oder so, dass der mal drüber schaut und dann so seinen eigenen Stil finden. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, also das ist auf jeden Fall im Powerlifting so, ne? Also jetzt haben wir sehr spezifisch vom Powerlifting auch gesprochen, ne? Da geht es ja wirklich nur darum, im Endeffekt die Stange hochzubekommen und im Bodybuilding ist das natürlich ja auch manchmal mit einer bisschen anderen Zielsetzung im Sinne von Hypertrophieprozessen etc. Und man sieht jetzt auch gerade, weil Maxi das angesprochen hat, ganz, ganz viele auf Instagram in letzter Zeit sehr viele Lifter mit einer extrem hohen Range of Motion, zum Beispiel im Kniegelenk, ne? Die versuchen, die Knie so weit wie möglich über die Fußspitzen rauszuschieben, mit Heels noch zusätzlich zu arbeiten, zu den normalen Squat-Schuhen und so weiter und so fort. Würdet ihr sagen, dass der Squat da unbedingt per se so die beste Übung ist, um das auszuführen? Oder sollte man halt eben bei einer großen Range of Motion im Kniegelenk vielleicht eher dann doch an die Leg Extension gehen?
Willst du mir einfach mal ansehbar machen?
Also ich finde es auch immer ein bisschen schwierig. Eine Sache, die mir als ein bisschen als, sag mal, binärer Athlet aufgefallen ist, ist, dass die Bodybuilder so ein bisschen dazu tendieren, aus einem eine Isolationsübung zu machen und die Powerlifter aus einem eine Verbundübung. Ja. Und das so ein bisschen was ist, was man von beiden lernen kann. Weißt als Powerlifter, wie curl ich, dass es eine Isolationsübung ist und als Bodybuilder, wie lasse ich die Verbundübung eine Verbundübung sein. Und gerade bei der Beuge ist es zum Beispiel so, ich finde, mehr ist da nicht unbedingt besser, weil ich merke zum Beispiel auch, dass ich habe immer eine Quad-dominante Beuge. Ja. Und der Punkt ist, selbst jetzt, wo ich auf flache Schuhe gewechselt bin, auf einen etwas breiteren Stand und, sage ich mal, wirklich mit meiner Lowbar-Beuge ohnehin hüftdominanter bin, es ist immer noch super quad-dominant bei mir. Und der Unterschied ist halt einfach, dass ich aber gleichzeitig viel mehr halt meine Hüfte dabei habe. Dass es insgesamt für mich, sage ich mal, eine effizientere Übung geworden ist. Natürlich auch eine Übung, die mehr Fatigue mit sich bringt, keine Frage. Aber das ist was, was man halt auch irgendwo einkalkulieren muss. Dafür bin ich halt auch effizienter in dem Moment, ne? Und was mir aufgefallen ist, wenn ich zum Beispiel super quad-dominant beug, die Knie maximal vorschiebe, da kriegen viele Leute Stabilitätsprobleme. Weil wenn die immer mehr die Hüfte auch mit rausnehmen, dann wird es irgendwann mal ab einem gewissen Load, 160, 170, 180 Kilo oder sowas, wird es dann so ein bisschen instabil. Und du siehst ganz wenig, dass jemand wirklich so dann, sag mal, immer progressen kann, immer schwere Loads bewegen kann. Mhm. Deswegen, ich finde, da muss man so ein bisschen einen Kompromiss finden. Also ich sage nicht, dass man nicht dann irgendwie Highbar oder mit Heels oder mit ein bisschen mehr Knievorschub beugen sollte. Aber ich glaube, so eine freie Übung wie eine Kniebeuge ist vielleicht nicht der Punkt, wo man bis ins Extrem treiben sollte. Also da ist es dann so, dann bleib bei einer, also wenn du die untere Position überladen willst, was deine Beuge macht, dann bleib bei einer Hackenschmidt. Oder vielleicht hast du auch irgendwo eine richtig gute Beinpresse. Ja, das ist zwar schon nochmal deutlich unterschiedlich, aber ja, das ist so meine Erfahrung dazu.
Ja. Nö, ja, das passt.
Okay, das passt. Ja, gehe ich sogar auch ziemlich mit. Ich finde, viel wird auch vernachlässigt, wie oder ab welchem Bewegungsumfang überhaupt die Quads auch belastet werden. Ne? Wenn man sich jetzt einfach mal so die Datenlage anschaut, auch so bei welchen Squat-Varianten, sagen wir mal so ein Partial-Squat oder so, hat ja auch schon eine sehr dominante Quad-Aktivität. Ne? Und ob dann der Ticken mehr Range of Motion halt diese mechanische Last per se im Sinne von Gewicht dann überwiegt, das ist schwierig, oder?
Ich finde es dann in dem Moment schwierig, wenn du wirklich auch merkst, dass du sowas wie Stabilitätseinschränkungen bekommst. Und das ist wirklich ein Fall, weil gerade so Kniestabilität, alles, das läuft bei der Beuge halt alles über die Hüfte. Und ich merke das eindeutig, dass wenn ich mich da wirklich in so eine extreme Situation bringe, ja, ich kann, mein Quad ist danach schon kaputt, aber da der Rest fällt halt dann wirklich raus und wenn ich es zu weit treibe, dann habe ich halt Stabilitätsprobleme und dann ist sogar negativ für den Quad für mich, ja, weil irgendwann mal, wenn halt Stabilität flöten geht, geht bei mir auch Aktivität flöten und ich meine, wenn ich lieber ein bisschen etwas stabilere Beuge habe und auch ein bisschen weniger Knievorschub oder sonst irgendwas, kann das bei mir dann sogar sein, dass es am Ende sogar darin endet, dass ich mehr mein Quad weghaue, auch wenn das, sage ich mal, jetzt von außen nicht so aussieht, als ob das eine Tom-Platz-Beuge ist. Ja, also ich finde, Stabilitätsaspekt ist da ein sehr großer Aspekt, der da oft vernachlässigt wird.
Ja, okay, dann schließen wir mal damit die Frage ab. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, wie ich gedacht habe, aber wir haben ja auch... Ja, die Frage war eigentlich von Mert C54 und er wollte eigentlich nur wissen, Lower Squat für jeden geeignet oder nicht. Eigentlich hat das dann. Ich habe die Frage auch noch so ein bisschen erweitert, einfach aus eigenem Interesse heraus, weil ich auch denke, dass es viele Leute interessieren kann. Und jetzt waren bestimmt dann 4 Fragen oder so on top beantwortet worden. Jetzt würde ich als nächstes gerne mal eine Frage stellen und zwar von dem Romanisius Maximus. Stabiler Name auf jeden Fall. Ja. Eure Gedanken zu dem Top- und Back-Off-Set-System ist, denke ich, ja. Willst du mal anfangen? Also, ja, fangen wir an.
Ja, also Top- und Back-Off-Sets.
Kannst du mal kurz die Erklärung, was
ein Top- ja, gut, ich kann, ja, genau. Für die, also,
gar nicht wissen.
Also, Top-Set ist meistens, ja, ein Satz. Logischerweise, mit dem du einen Mainlift beginnst, da arbeitest du dich hoch, machst dich warm, kannst es im Ramp-Up gestalten, dass du zum Beispiel im Topset eine RPE-Vorgabe hast und eine Rep-Vorgabe, meistens sehr, sehr niedriger Rep-Bereich, also so Singles oder Doubles oder Triples. Ich kenne selten Topsets, die jetzt über Triples rausgehen.
Ich benutze auch Fünfer, aber das
Fünfer
bei mir auch Grenze.
Ja. Okay, ja, der Seber macht auch Fünfer. Aber habe ich eigentlich so noch nie gemacht. Ja, meistens sind es so Singles und Doubles und Triples. Da arbeitet man sich dann hoch, bis man eben das Gewicht erreicht hat zu der RPE, die man möchte. Autoregulativ am besten. Und danach gibt es eben noch Back-Off-Sets. Die sind vom Load.
Sind die Top-Sets immer bis ans Muskelversagen, beziehungsweise immer eine Rep vom Muskelversagen? Oder wirklich immer RPE-abhängig?
Ja, das kommt halt dann auf den... Kommt drauf an, wo du gerade bist im Trainingszyklus, aber Alter, wenn du einen Topset at 9 oder 10 beugst, so, dann kannst du deine Backoffs eigentlich schon vergessen.
Ja, weil ich frage, weil ich gerade hier, wo wir jetzt auch in Wien sind, ne, in Wien wird das halt oftmals auch so gehandhabt, dass die teilweise bis ganz kurz vor Muskelversagen, also irgendwo RPE 9,5 oder RIA 0,5 oder so sind. Mhm. Und danach werden die Backoffs einfach nochmal etwas leichter gestaltet. Und deswegen habe ich gefragt, weil auch viele Leute halt eben auch den Leuten folgen, und um das einfach nur so aufzuklären allgemein.
Ja, also ich noch ganz kurz, um die Erklärung zu Ende zu führen. Backoffs sind dann Sätze nach dem Topset, die eher im höheren Wiederholungsbereich sind, mit einer moderateren Last. So, das sind dann 2 bis 3 bis 4 bis 5 Backoff-Sätze hinterher, um eben noch den Workload zu erhöhen. Mhm. Und um auf das nochmal zu sprechen zu kommen, wenn ich zum Beispiel ein Topset habe at 9,5 oder so, dann kann ich meine Backoffs vergessen. Dann zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Deadlift wirklich nah an die 9 bis 10 gehe, wenn ich dann danach in den Backoff gehe, dann habe ich schon, ist alles so ermüdet und so irgendwie durch, dass ich meine Backoffs, die werden dann richtig hässlich. Und da muss ich auch vom Load richtig runtergehen. Deswegen ist es für mich persönlich nichts, da so hoch zu gehen.
Und wenn man das Ganze, also jetzt sind wir ja wieder bei den Grundübungen, wenn man das Ganze eher auf eine, sagen wir mal, eine Verbundübung, wie zum Beispiel ein Lat-Pulldown oder so, projizieren würde?
Also ich habe ich noch nie gehört, dass man im Lat-Pulldown Top- und Back-Off-Sets macht. Also hast du das schon mal gemacht?
Gemacht habe ich es, glaube ich, noch nicht.
Nee. Ich habe es auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also Top- und Back-Off-Sets kenne ich eigentlich nur von...
Also ich kenne sie jetzt auch aus dem Powerlifting
eher. Ja, es ist auch eigentlich eine Methodik, die man eher im Powerlifting anwendet, weil du quasi, du hast ja 2 Fliegen mit einer Klappe. Du kannst schwere Loads bewegen in deinem Top-Set und da wirklich neuronal justieren und dich daran gewöhnen, und dann kannst du deinen Workload und eben vielleicht auch Hypertrophie noch in den Backoff-Sets abarbeiten hinterher. Und so hast du halt in der Übung beides drin. Das ist eigentlich so der Hintergedanke von dem System. Und was ich mit dem Seba gestern schon besprochen habe, was da auch recht interessant ist, ist, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin im Top-Set, gerade wenn es Singles oder Doubles sind, extrem stark. Also ich kann da richtig gut Loads bewegen. Und wenn ich dann, meistens macht man es dann übrigens so, wenn man den Topset hat, dann nimmt man den Calculator, Load Calculator, trägt da ein, schätzt es zum Beispiel, sagen wir, es sind 280 at 7 habe ich gehoben für eine. Dann spuckt er mir mein 1RM aus, und dann kannst du dir anhand des 1RMs deinen Back-Off-Load errechnen. Dann gibst du halt ein, ich will jetzt 6er heben, auch at 7 oder so, und dann spuckt er dir einen Wert aus, der eigentlich gehen sollte anhand deines 1RMs. Und bei mir ist es so, den Wert schaffe ich nie. Ich bin immer extrem stark im Topset, aber im Backoff kann ich dann gleich mal 10, 20 Kilo abziehen, weil ich dann,
glaube ich so, oder?
Das ist immer so, ja, das kann man nicht pauschalisieren. Bei mir ist es so, beim Seba ist es zum Beispiel so, er beugt seinen, genau, das kannst du ja selber erzählen.
Also bei mir ist es halt so, und da hatten wir es halt, ein bisschen anderes Thema, aber da hatten wir es gestern davon, dass halt diese Percentage RPE Scales eigentlich individualisiert werden müssen. Ja, dass du halt Leute hast, das ist auch liftabhängig, ne? Ich meine, du benutzt dieselbe Percentage RPE Scale in den meisten Fällen für Bench Squat und Deadlift. Gibt's aber eigentlich auch für die einzelnen Lifts. Ich habe zum Beispiel mit einem von meinen Kunden auch schon eine eigene Scale jetzt für Dips gemacht, weil die null konform geht mit denen, die wir haben. Vor allem musst du dir auch erstmal überlegen, wenn ich Dips mache, nehme ich dann nur das Zusatzgewicht, rechne ich das Bodyweight mit ein, und so, da merkst du relativ schnell, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Aber klar, da merkt man es oft bei diesem Topset, Backoffset-Konstrukt, dass halt diese Percentage-Scales sehr individualisiert werden müssen. Da kommt es oft zum Tragen, weil halt viele Leute sowas programmen, wie ich habe, weiß ich nicht, ein Topset-Single, rechne mein Estimated aus, mein Tages-Estimated, und kalkuliere davon dann, also was ich dann zum Beispiel auch öfters habe, dass ich dann halt Percentages vorgebe, also dass ich sage, ich möchte, dass du mit 75% Fünfer machst oder sowas. Und dann lasse ich mir die RPEs geben, und ja, bei der einen Person ist es dann gefühlt eine 5 und bei der anderen eine 7,5 oder eine 8, und da siehst du halt relativ schnell so, wow, weil was man halt auch einkalkulieren muss, ist der Trainingsstress, der ergibt sich da jetzt nicht nur daraus, dass es 75% sind. Es ist ein anderer Trainingsstress, wie wenn du durch die ganzen Backoffs mit 5er RPEs durchläufst oder mit 8er RPEs.
Klar.
Und ich meine, das ist relativ ausschlaggebend in dem Moment. Ich würde sagen, dass die Ich meine, so sieht es klassisch aus. Ne? Ich habe ein Top-Set, ich habe mehrere Back-Off-Sets. In gewisser Weise, wenn man das, sag ich mal, als Konzept eigentlich betrachtet, das ist ja eigentlich eine Trainingsstruktur, die nur polarisiert. Ja, also ich polarisiere vielleicht zwischen Sätzen, die eine etwas höhere Intensität haben und dann etwas submaximal mit einer niedrigeren Intensität. Das heißt, ich könnte auch sowas machen wie, ich mache 2 Top-Sets, 2 Back-Off-Sets beispielsweise. Mhm. Ja? Sagt auch niemand, dass ich mir ein Estimated ausrechnen lassen muss oder sowas. Und das ist halt, sage ich mal, fürs Programming, gerade im Powerlifting manchmal sehr hilfreich, weil man halt mehrere Sachen auch unter einen Hut bringen muss. Ja, ich meine, es ist auch immer mehr gang und gäbe, dass die Leute immer, sage ich mal, diesen Casual Single drinne genau. haben oder den Casual genau. Double, der halt immer dabei ist. Und je nachdem, was du sonst noch für Anforderungen hast, dann halt dir dann dein Back-Off-Work halt hinterher baust da dran. Das heißt aber zum Beispiel nicht, dass das Back-Off-Work auch nicht High-Intensity sein kann. Das kann sein, dass
einen
schweren Single beugst und dann sage ich dir am Ende, dann mach noch, nur als Beispiel, mach noch 4 Singles hinterher mit 90%. Ja? Das wäre auch ein Top-Set-Back-Off-Set-Konstrukt. Ja? Bloß, das wäre halt komplett High-Intensity. Und du kannst es aber zum Beispiel auch mega stark polarisieren, dass du sagst, ich habe irgendwie einen Top-Single und danach gebe ich dem Back-Off-Set 10er oder sowas. Ja? Und wenn man sich das überlegt, könnte man das auch auf Accessory Work Program. Also das ist nicht das Thema, dass das nicht geht. Und eigentlich finde ich den Gedanken auch ganz cool, weil wie ist, wenn du, weiß ich nicht, für manche Leute mal vielleicht, ich mache 1-2 Sätze beim Latziehen, wo ich wirklich so diesen Gewichtsfokus habe und dann... Und dann einen anderen, wo ich irgendwie ein bisschen runtergehe.
Ist ganz witzig, ich habe eben auch gefragt, nur aus dem Aspekt, kriegst du auch gleich das Mikro nochmal, ich wollte das nur einbringen. Es war aus dem Aspekt heraus, weil ich glaube, der Romanisius, ich meine, ich habe mit ihm schon ein paar Mal geschrieben und der ist eher hypertrophieaffin. Ne? Dementsprechend war die Frage für mich auch relativ interessant, wie es denn wäre mit einem Lat Pulldown. Ich zum Beispiel bei meinen Klienten programme das auch teilweise so. Sag ich mal, wenn ich eine Rep Range habe, aber dann bleibe ich in der Rap-Range drin. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich eine Rap-Range habe von 6 bis 10, dann mache ich das oftmals, wenn ich gerade nochmal ja auch eine Progression anstreben will und ich merke, okay, die Person ist jetzt schon länger irgendwie bei 8, 9 Raps, vielleicht auch 10 einer mal und ich will einfach nochmal neuronal auch vielleicht ein bisschen Input geben so und dann sage ich halt, okay, mach mal einen halt eben schwerer, pack mal Gewicht drauf, 95, dann machst du den ersten einmal 95 mal 6 und dann machst du noch 2 mal 87,5 irgendwie auf 9,10 so, ne, und dann schreibe ich das auch so rein und ich muss wirklich sagen, ich erziele bei den Klienten auf lange Sicht, weil ich mache das jetzt so 4 bis 6 Monate auf jeden Fall schon vermehrt immer mal wieder und ich habe das Gefühl, dass viele sehr, sehr gut drauf anspringen, ne, einfach das Psychologie ist es extrem geil für die, ne, neues Gewicht und vor allem wird auch meistens, wenn man halt eben auch mal im gleichen Training die Übung schwerer einmal performt, die Ausführung bei den leichteren Reps deutlich besser und es fühlt sich natürlich auch leichter an, wie ihr auch eben schon gesagt habt, so bei Top- und Back-Off-Sets, das ist halt einfach so, ne.
Ja, was ich auch vorhin noch sagen wollte, psychologisch ist es halt auch ein Riesending. Ich finde es nämlich mega geil bei Top- und Back-Off-Sets, weil du kannst so viel kombinieren, du kriegst so viel unter einen Hut. Und zum Beispiel habe ich einen Klienten, der will auch in der tiefsten Hypertrophiephase, wo kein Wettkampf in Sicht ist, will der unbedingt Singles beugen, weil er halt Bock drauf hat so. Und warum sollte er das nicht machen? Dann kriegt er sie halt und dann habe ich es jetzt immer so gemacht, dass er halt ein Top-Set kriegt mit einem Single, dann kriegt der Back-Off 1 mit 5er, die dann das eigentlich Top-Set wären jetzt in der Zeit oder so. Und dann kriegt er noch Back-Off 2, das sind dann noch 3 Sätze, so 10 bis 12 oder so, halt Vollgas rein. Und so das zu kombinieren, habe ich rausgefunden, ist auch geil, um halt den Athleten zu motivieren. Weißt du, damit er das kriegt, worauf er Bock hat. Und du kannst trotzdem noch das rein kombinieren, was er auch braucht. So, das finde ich auch extrem gut.
Ich finde halt auch, wenn man das jetzt als Konzept so ein bisschen sieht und du jetzt auch mal ans Oldschool Bodybuilding denkst, ne? Man denkt, also aus Powerlifting-Perspektive ist dieses typische Konstrukt so, ich habe diesen ein Topset, vielleicht auch 2 manchmal und dann halt die Back-Off-Sets. Wenn du jetzt ans Bodybuilding denkst, was man da ja auch ab und zu mal sieht, wenn jetzt Leute 5, 6 Sätze machen, ist, dass sie sich vielleicht, weiß ich nicht, über 2, 3 Sätze, also ich meine, wenn du an die klassische Pyramide denkst, ne? So, ich arbeite mich auf einen schweren Satz hoch und hau dann noch leicht hinterher oder zum Beispiel auch der klassische Burnout-Set, ja, das hat auch dieses polarisierende Muster zwischen so, ich habe ein bisschen höhere Intensitäten und dann mache ich ein Back-Off-Set hinterher, Lower Intensity, Higher Rep. Und das ist im Endeffekt eigentlich dasselbe Konzept, ne, bloß halt anders angewendet.
Ja. Ja, deswegen kam mir das auch jetzt aus Bodybuilding-Sicht eben auch schon irgendwo bekannt vor, ne? Weil viele Leute das halt eben da auch als Top- und Back-Offset-System irgendwie betiteln, obwohl es ja eigentlich so ein bisschen aus dem Powerlifting kommt, ja. muss man schon sagen. Mhm. Ne? Aber ich denke, damit haben wir das eigentlich auch recht gut behandelt. Ich hoffe, Roman, dir wird die Antwort Genüge tun und es war auch ausreichend beantwortet. Geile Frage noch von dem Ibrahim 65. Werden nicht stärker in Arm-Isos, aber Compounds gehen hoch. Was ändern? Fragezeichen. Finde ich super interessant.
Also eigentlich, meiner Meinung nach nichts.
Ich hätte auch gesagt nichts. Im Endeffekt geschieht ja schon ein Overload, wenn du in den Compounds stärker wirst. Ne? Und da halt eben auch Compounds oftmals mit einem Overlap-Volume halt eben verbunden sind. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Bankdrücken machst, hast du automatisch auch Trizep drin. Wirst du womöglich auch in dem Trizep, nicht nur in der Brusthypertrophie, irgendwie induziert haben, oder?
Wie sieht ja, genau das ist es ja. Wenn du zum Beispiel auf der Bank jetzt stärker wirst, dann sagen wir einfach mal 5 Kilo oder so über 4 Sätze und du bewegst dann trotzdem dasselbe Gewicht am Trizeps-Pushdown oder so wie vor einer Woche, dann hast du ja trotzdem mehr Workload. Letztendlich ist es dann gut. Wenn es andersrum wäre, wäre es scheiße. Aber also wenn du im Arm stärker wirst und deine Compounds werden nicht stärker, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber so sehe ich das jetzt nicht als großes Problem.
Was sagst du?
Nee, ebenfalls. Also mir ist gerade ein Gedanke entfleucht.
Weil es hier so warm ist, Mann. Ich
weiß nicht, gerade zeigt das Ding. Also Leute, hier an dieser Stelle erstmal einen Screenshot in die Story hauen. Hashtag Schweiß, Hashtag Maxi ist geschwitzt, Hashtag Seba hat gar keinen Bock.
Alter, Bubs, weit wäre eigentlich am Start, aber man sieht es nicht wegen einem weißen T-Shirt.
Ja, aber wir ziehen auf jeden Fall durch für euch. Ja, Seba ist mal
eingefallen. Ja, mir ist eingefallen. Nein, man muss zum Beispiel auch sagen, was, glaube ich, auch schwierig ist, ist so der Progressionsgedanke allgemein bei Arm-Isos ist so, also wenn ich mir so überlege, nur als Beispiel, so du trainierst jetzt, nehmen wir mal an, 7-8 Jahre, ja, und du curlst, weiß ich nicht, 20, 22, 24 Kilo, so der nächste Schritt, da bist du mit derselben Form casual dann die 26er Curls, das ist halt nicht in einer Woche, das ist auch nicht in einem Monat getan, ja, sondern das ist halt so, die Progression ist vielleicht da, du siehst sie nur nicht. Das muss man nur im Hinterkopf behalten, ja. Ich möchte es ihm gar nicht abreden, dass es vielleicht auch so ist. Aber es ist halt manchmal doch sehr, sehr langsam, ja. Und man nimmt das gar nicht so richtig wahr in dem Moment. Ja.
Was mir da immer einfällt, ist natürlich schön auf zum Beispiel eine Bench 82 oder also mit 82,5 anzufangen und dann irgendwie 2,5 Kilo draufzupacken. Dann ist man bei 85 oder auch mal einen 5er draufzupacken und dann ist man ein bisschen höher. Aber leider ist man im Gym ja auch irgendwo gebunden an die Gewichte, die man hat, ne? Und wenn halt eben von 20 Kilo der nächste Schritt bei einem Seitheben auch schon 22,5 ist oder 22 Kilo nur, ja, ist das halt schon ein riesen Schritt, wenn man das einfach prozentual so miteinander vergleicht. Und vielleicht wäre da halt eben der nächste Schritt, keine Ahnung, 20,5 oder so, ne? Also einfach ein viel, viel kleinerer Schritt, ne? Mit dem man halt eben auch die Technik beibehalten kann. Und da das oftmals halt eben nicht gewährleistet werden kann, ist es auch so ein bisschen, ja, sowieso immer, finde ich, bei Isolationsübungen sich auf das Gewicht per se zu beziehen, ist relativ, ja, vorsichtig zu betrachten, sage ich mal, nicht fragwürdig allgemein, sondern vorsichtig, denn da spielen halt eben auch sehr, sehr viele Dinge mit ein. Und gerade je nachdem, was man halt eben auch vorher gemacht hat, wie oft man auch sein Programming ändert und so weiter und so fort, kann das natürlich aber auch immer nochmal beeinflusst werden auf die Leistung bei den ISOs. Ne? Machst du deine Pausenzeit irgendwie statt 2 Minuten, machst du 3 Minuten, hast du direkt schon wieder 2 Reps mehr. Ist es jetzt Progression wirklich, also ist das durch Hypertrophie bedingt, dass du jetzt irgendwie dadurch mehr machst? Womöglich nicht. So, dementsprechend finde ich das ein bisschen schwierig bei ISOs. Ne? Will noch jemand was
zu sagen? Nö, mach mal nächste Frage. How big is your biceps?
Klassiker. Ich hätte mal persönlich eine Frage, aus persönlichem Interesse. Jetzt haben wir hier 2 Powerlifter und gerade so regenerationstechnisch, weil man halt eben sagt, die schweren Lifts gehen doch schon sehr stark aufs ZNS und auch auf den Bewegungsapparat per se. Ne? Habt ihr das Gefühl, gerade Seba, du kannst das vielleicht ganz gut beurteilen, wenn du in einer Powerlifting-Phase bist, gerade vielleicht auch zum Peaking hin, hast du das Gefühl, du bist verletzungsanfälliger? Bist irgendwie auch mental schwächer, als wenn du im Bodybuilding so ein normales Hypertrophietraining trainierst, obwohl ihr beide ja eigentlich Hypertrophietraining auch normalerweise macht. Oder ist das relativ gleichgültig?
Also, Seba, die Frage war an dich, fang du mal an.
Also ich merke, es ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, gerade wie ich die ganze Geschichte angehe, wie viel Accessory Work ich zum Beispiel auch knall, jetzt auch aus Bodybuilding-Perspektive. Ich meine, mein letztes Peaking jetzt im März, die ja eigentlich für die Junioren-DM war, die war sehr, sehr Powerlifting-lastig. Ich merke aber insbesondere meine passiven Strukturen deutlich mehr, also beispielsweise auch, dass ich mal halt einfach so Ellenbogen fühlt sich rostig bisschen an, Hüfte fühlt sich rostig an und sowas. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass wenn ich dann mehr Bodybuilding mache, dass oder wenn ich Bodybuilding mache, dass ich dann in dem Bodybuilding Work zum Beispiel sehr verletzungsanfällig bin, ganz im Gegenteil, weil das eher so ein bisschen, ja, mein machst dann vielleicht doch eher mal auch was an der Maschine oder sonst irgendwas. Es ist dann aber so, dass das zusätzliche Bodybuilding-Work mich dann vielleicht eher im Powerlifting ein bisschen limitiert und die Doppelbelastung dann halt für die passiven Strukturen halt einfach ein bisschen zu viel wird. Also gerade sowas, wenn du dann halt, keine Ahnung, 20, 25 Drücksätze hast, die halt wirklich alle eigentlich über 80% oder sowas stattfinden. Damit kann man dann ganz gut umgehen irgendwo. Es ist auch irgendwie eine falsche Erwartung, zu sagen, so, ich bin wirklich, ich fühle mich komplett frei von jeglichem so. Also das ist so, das fühlt sich irgendwann mal einfach so ein bisschen rostig und zerbatscht einfach an. Aber ich denke, die große Gefahr dahinter sind eigentlich eher dann wirklich so Überlastungserscheinungen. Also gerade wenn du auch immer fortgeschrittener wirst, immer stärker wirst im Powerlifting und sagst, ich will noch Bodybuilding-Zeug integrieren, dann musst du wirklich immer klüger, sag ich mal, halt Abstriche machen und nicht einfach aufaddieren. Das war sowas, was ich halt früher viel gemacht habe, was auch gut geklappt hat, aber was jetzt nicht mehr so gut klappt, weil ich dann halt einfach, ja, wenn ich dann halt nochmal irgendwie eine Belastung auf die Wirbelsäule hier habe, da hab, dann merke ich halt so, unterer Rücken sagt schon irgendwie so, Hüfte sagt schon, jo, sei mal vorsichtig. Und dann gibt es dann schon so auch so Entzündungsschmerz so ein bisschen, wenn der dann halt einsetzt. Und dann weiß ich, jetzt muss ich aufpassen. Und wenn ich dann nochmal 1-2 Wochen drauf hau, dann sagt der Unterrücken vielleicht wirklich irgendwann mal komplett, nee, danke, ne?
Ja, ich finde auch, dass man da unterscheiden sollte, wie fortgeschritten der Athlet ist.
Die absoluten Loads spielen da wirklich eine Rolle.
Ja, es ist wirklich so. Je stärker du wirst, desto mehr zerkloppt dich das halt dann auch. Weil wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel, ich bin jetzt im Peking, in 3 Wochen, 3,5 Wochen ist Wettkampf. Ich das vergleiche mit vor 1,5 Jahren oder so, wo ich noch nicht die Loads bewegt habe, die ich jetzt bewege, da sah das noch viel, viel umfangreicher aus. Ich gehe jetzt heute ins Gym, ich habe 4 Sätze Heben, 5 Sätze Bench, 4 Sätze Pull-Ups, fertig. So, und damit bin ich auch gut abgefrühstückt. Also das reicht. Ich habe auch nur noch 4 Tage Training die Woche. So, das war früher für mich unvorstellbar, weil ich dann dachte, nach 4 Tagen und den paar Übungen, dachte ich mir so, ja, was ist jetzt? So, ich habe nichts gemerkt, was ja auch gut ist. Und dann konnte ich halt auch immer draufpacken, wie Seba gerade schon gesagt hat. So, du kannst dann weiter draufpacken, du verkraftest es, du merkst nichts. Aber je höher dann die Loads werden, die du dann letztendlich auch bewegst, desto mehr geht es dann auf den Bewegungsapparat. Und dann merkst du es halt so, wenn du dann, keine Ahnung, irgendwie mal 300 gehoben hast und dann knallst du da noch hinterher RDLs und was weiß ich alles und dann stehst du am nächsten Tag auf, dann denkst du dir schon so, boah, Digga, das knallt schon. Deswegen muss man da schon aufpassen. Das ist auch wieder sehr individuell und man muss halt schauen, wie fortgeschritten ist jemand. Weißt du, wenn jetzt gerade jemand anfängt, Powerlifting zu machen, so ein bisschen zusätzlich zu Bodybuilding oder so, dann ist das vollkommen okay, dann kann der da auch durchballern. Und generell auf die Verletzungsanfälligkeit, ja, da muss man immer auf den Körper hören. So, wenn das Knie zwickt, dann sollte man die Ursache suchen und sollte da jetzt nicht drüber ballern. Logischerweise. Ja, es ist so. Viele ballern dann halt einfach drüber.
Ich habe gelacht, weil es jeder schon 10-mal gemacht hat.
Machst dich warm, Knie zwickt. Ja gut, okay, passt schon, mach ich trotzdem. Nee, aber ja, das ist halt wirklich, je fortgeschrittener du bist, desto weniger brauchst du letztendlich, desto mehr musst du auch aufpassen.
Ja. Wo ich das ganz krass merke, ist auch, also klar, sowas wie Frequenz, so, ich habe früher dreimal
die Woche gebeugt, ja, jetzt sind es halt, keine Ahnung, wirklich 2-mal und damit bin ich gut ausgelastet. Also zum Beispiel, früher war es auch nie eine Thematik, wenn ich dann mit Heben, Beugen, mit allem drum und dran und gesagt habe, ja, ich mache jetzt halt noch hier vorgebeugtes Rudern, RDLs, wie du gesagt hast. Also zum Beispiel so Sachen, die bei mir wirklich jetzt rausgefallen sind, wenn ich im Peking wirklich schepper, dann ist vorgebeugtes Rudern raus.
Ja, oder Pendlay Rows, vergiss es, Alter.
Ciao. So, dann muss nicht, also wenn ich rudern will, dann ist eine Chest-Supported-Row drin oder ein Kurzhandel-Rudern drin. Genau. Aber die Vor-, also die, der Gedanke dann zu sagen, hey, ich nehme jetzt irgendwie 140 Kilo, beug mich vor und mach noch ein 4x10 Langhandelruder und so,
vergiss es.
Ist halt einfach nicht drin. Und das mag funktionieren, aber da ist der Versuch dann auch wirklich halt Verletzungsanfälligkeit im Sinne von Overuse Injury, ja? Wird einfach zu viel Doppelbelastung.
Ja. Also gerade auch ich mal als schwacher Athlet, ne, ich sag da auch mal was dazu, ne, ich habe mich ja in den letzten Jahren schon mal von 120 auf 140 Kilo Squats hochgearbeitet, auch mal auf 150, und der Sprung ist der Wahnsinn, also vom Gewicht her, es ist der Wahnsinn, wie viel mehr das ermüdet, und das sind nur 30 Kilo und ich bin immer noch schwach, ne, also ich fühle mit jedem so, Grüße gehen raus an Lennart, falls du die Folge hörst, ne, der von jedem beneidet wird, dass er irgendwie 200 auf 6er beugt, so im Bodybuilding-Trainingsprogramm. Es ist nicht geil. Es ist nicht geil. So, so viel zu packen bei gewissen Lifts ist nicht immer geil und das macht auch nicht immer Spaß. So, beispielsweise, wenn ich dem Lennart zweimal Beuge die Woche reinhauen würde im Plan, der hat 3 Sätze Beuge und die sind alle zwischen RPI 6 und 8 maximal, ne? Und wenn ich dem 2 oder 3 Mal die Woche Beuge reinhauen würde, in plus sein Bodybuilding-Stuff, dem wird's komplett zerreißen, so. Also, das macht er 3 Wochen und dann ist er raus, so, für den Zyklus. Und dementsprechend kann ich das auf jeden Fall extrem gut nachvollziehen, was ihr auch sagt, so, gerade wenn der Seba irgendwie 200, wie viel hast du gebeugt? 290 oder so, 280, ja. Wenn man sowas dann auf dem Rücken einmal gespürt hat, ja, versucht mal 280 Kilo einfach nur vom Boden mal hochzuheben, das ist halt not possible für viele und ja, dementsprechend super schwierig. Jetzt habe ich gesehen, der Maxi hat zum Beispiel hier eine Massagepistole mit am Start und das ist auch eine Frage, die ich oftmals gestellt bekomme, so, was macht ihr für eure aktive Regeneration?
Spazieren gehen.
Ja. Und wie geht man am besten vielleicht mit Regeneration um? So, er hat auch oft gefragt, so, helfen Massagen, helfen dies, helft das, was hilft euch wirklich dabei, um ein bisschen Benefits zu bekommen?
Also Nummer 1 ist tatsächlich spazieren gehen. Jetzt nicht 8 Kilometer oder so, sondern einfach ein bisschen so 5.000, 6.000 Steps oder so draußen.
Auch für den Kopf, ne?
Ja, so Kopf freikriegen, frische Luft, einfach nicht mal Musik hören, nicht mal Podcast hören, einfach Stille. Mit mir selber habe ich jetzt für mich rausgefunden, wenn ich komplett in Stille durch den Wald spaziere, einfach so vor mich hinlauf, dann bin ich danach richtig fresh im Kopf und ich merke es auch, dass meinen Knien gut tut, es tut den Muskeln gut. So, das ist meine Nummer 1. Nummer 2 ist ja die Massagegun, das ist eine Hypervolt, also das ist dieses, ja, das ist halt wie eine Pistole und die massiert ordentlich. Da gehe ich dann immer eigentlich provisorisch vorm Training kurz über die Muskeln, um die Durchblutung anzuregen. Und wenn ich dann ein paar Problemchen habe, dann kann ich da auch ordentlich reintriggern. Diese Guns sind immer umstritten. Manche finden es total scheiße, manche finden es gut. Ich finde es gut. Ich habe mich jetzt auch mit der Studienlage zu den Dingern nicht auseinandergesetzt, aber für mich funktioniert es, deswegen mache ich es. So.
Ich kann ja gleich noch was dazu machen.
Ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwie wieder Piriformis-Probleme habe oder so, wenn ich die Glut ansetze locker mit dem Ding und dann ein bisschen gegen den oder so, ist es sofort weg. Also das ist schon geil, so spazieren gehen, massieren und Schlaf ist natürlich number one für mich und ausreichend essen, logischerweise auch. Und ansonsten war es das. Was ich auch immer ganz gern mache, ist ein bisschen PlayStation zocken, das bringt mich auch runter. So, ja, ein bisschen bei dir?
Also zum Thema Warm-up, was mir aufgefallen ist, ich habe eine Zeit lang gehabt, also gerade ich merke, dass Warm-up für mich wichtiger wird, je mehr ich ins Powerlifting, sage ich mal, wieder abrutsche. Und früher war es so, ich habe in einer Zeit lang super viel Warm-up gemacht, dann eine Zeit lang super wenig Warm-up auch gemacht. So. Und ein Punkt, den ich sehr stark merke, ist, dass je nachdem, wie kaputt ich einfach vom Training bin, wie nah ich auch am Wettkampf bin, wie die Gewichte sind, mittlerweile meine Warm-up-Zeit sehr flexibel gestaltet wird, basierend darauf, was ich, sage ich mal, brauche. Und das merke ich auch so ein bisschen, das ist allgemein Thema aktive Regeneration. Ja? Also ich merke dann so, dass ich dann wirklich im Training bin und ich fange dann schon an, den Lacrosse-Ball zu nehmen, wo jetzt auch die Pistole wahrscheinlich natürlich bei dir dann super hilfreich ist, und gehe dann vorne in die Hüfte und ich kann dann schon wetten, je nachdem, wie sich das dann da vorne anfühlt, wie dann sich auch der restliche Part anfühlt. Und auch die Änderung danach, also wenn ich dann direkt merke, so, oh, jetzt fühlt es sich so an, dann weiß ich schon, okay, dann lohnt sich wahrscheinlich auch da noch zu investieren und da, und dann merke ich halt auch so, okay, im Gesamten wird es mir dann auch, wenn das so ist, tut es mir dann auch sehr gut, zum Beispiel spazieren zu gehen. Ja? Ich meine, in solchen Phasen ist es dann halt allgemein auch so, das Training ist vermutlich vielleicht auch stressiger als sonst. Ja? Je nachdem, was du auch für eine Doppelbelastung gerade im Leben hast, sind dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, mal PlayStation zocken oder irgendwelche andere Social Events, die halt ein bisschen runterkommen lassen, halt relativ wichtig. Ich habe früher auch noch mit so Compression Garments gearbeitet, also Kompressionskleidung, wo ich sagen muss, Oberkörper merke ich da nicht so viel. Ich habe das Gefühl, für den Unterkörper bringt es mir was. Einfach gerade Powerlifting, ne, Heben, Beugen, Doppelbelastung. Mhm. Und was ich wirklich gern mag, ist, da gab es ja auch so in der Literatur, ist man sich da so ein bisschen unsicher gewesen, ob das, sage ich mal, ist, dass ich zum Beispiel sehr gern schwimmen gehe, also nicht nur schwimmen im Sinne von ich schwimme, sondern ich bin einfach so, ich habe dieses Art Schwerelosigkeitsgefühl. Mhm. Also ich habe das Gefühl, diese Entlastung vom Unterkörper mal, da im Wasser, die tut mir extrem gut. Und
Lukas Müller hat damit auch übel gute Erfahrungen gemacht, nach seinem Bandscheibenvorfall etc. und so. Und ich gebe auch Physiopatienten auch. Also gerade Schwimmen ist auch für viele Physiopatienten etc., nach OPs etc. und so weiter und so fort, gibt es da schon extrem gute Erfolge im Schwimmbad. Ne? Also so viele können das übel gut abhaben, was auch irgendwo verständlich ist, ne, wegen dem Schwerelosigkeitsding. Und gerade wenn man halt eben viel hebt und so, wäre das ja auch irgendwo die logische Konsequenz. Ich weiß nicht, wie gut man das halt eben in der Datenlage so beurteilen kann auch, ne? Wie stellst du da eine Studie auf, ob das dann halt eben dir jetzt letzten Endes den Benefit auf die passive Struktur bringt oder nicht? Also es ist halt, finde ich, schon extrem schwierig zu beurteilen irgendwo. Aber ich glaube, das sind halt auch Erfahrungswerte, auf die man dann ab und zu einfach mal hören sollte. Ne? Der Lukas hat das in irgendeinem Podcast geil gesagt. Er hat dann auch gefragt, was hat vergleichbaren Personen gut geholfen. Ne? Da hat er gesagt, er hat sich auch mit vielen Sportlern unterhalten, die halt eben auch ähnliche Problematiken hatten. Und die kamen dann auch alle irgendwie auf einen Nenner. Und das fand ich halt extrem erstaunlich, weil eben die Datenlage so lala ist. Ne? Aber trotzdem wird es halt immer wieder angewandt.
Also ich meine, man muss ja sagen, ganz oft ist ja immer so dieses Thema Entlastung, ne, wo dann alle Leute sagen, ich habe irgendwie auch Verletzungen und sonst irgendwas, dass Entlastung wirklich nicht immer die Lösung ist, ja, was ja oft immer so gesagt wird. Und ich muss aber schon sagen, dass dieses so mal wirklich 1, 2 Stunden, 3 Stunden mal komplett entlasten, gefühlt auch so von Gravitation, ich weiß, dass es jetzt keinen Sinn macht, aber so fühlt sich's an, wenn du im Wasser bist, ist wirklich was mir in dem Moment extrem gut tut. Und ich weiß noch, dass zum Beispiel zur Literatur, es gibt ja auch Literatur zu so Kältebädern und sowas, wo man sich nicht sicher ist, ob der Effekt, der dadurch entsteht, zum einen davon entsteht, dass du Kompression durch Wasser hast, also im Sinne zum Beispiel auch wie von den Kompressionsklamotten, dass du Kompression durch Wasser hast, oder durch den Temperatureffekt. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich jetzt überlegt, ne, und du bist vielleicht, keine Ahnung, auch im Schwimmbad oder sonst irgendwas, so die Kompression durch Wasser, die hast du auch, ne? Also du hast da auch einen gewissen blutflussanregenden Effekt so. Und für mich wirklich ist es einfach dann zusätzlich noch, das ist jetzt nur subjektiv meine Wahrnehmung, ist es aber halt diese Entlastung. Also wenn ich dann wirklich mal so 40 Minuten einfach mal dieses ganz Leichtgängige habe und dann steige ich so aus dem Wasser raus, ich merke sofort, wie das ja, mir einfach gut getan hat. Und das Beste ist noch, wenn du dann noch so eine Strahldüse hast, irgendwie schön den komplett zerrobten Rücken, weißt du, irgendwie an so ein Ding hinhalten, den QL ein bisschen durchmassieren lassen. Ob es was hilft, keine Ahnung, tut aber gut. Und wenn es mir gut tut, dann tut es auch meinem Körper gut, so weißt du.
Ich hab noch eine, weil du es gerade angesprochen hast, eine Frage bezüglich Kälte. Weil es gibt ja jetzt viele, die argumentieren, dass wenn du nach dem Training direkt irgendwie in Kältebad gehst oder so Eistonne oder was weiß ich, dass das entzündungshemmend wirkt und natürlich dann auch kontraproduktiv für den Muskelaufbau ist. Wie stehst du dazu? Was ist da deine Meinung? Also?
Thema Entzündungen, ne?
Ja.
Hatte ich mit dir ja auch schon gehabt.
So. Schon. Ja, weil das ist...
Kann ich noch kurz was zur Massage ergänzen? Dann können wir das Thema nämlich auch
beenden. Dann gehen wir nochmal kurz auf das Thema Kälte ein. Und zwar bei Massagen ist es prinzipiell so, also ich habe ja jetzt auch viel damit zu tun gehabt in der Ausbildung als Physio und werde natürlich auch unnormal oft gefragt, was kann ich bei einer Verletzung A bis Z tun? Es ist aber ultra schwierig, ne? Gerade auch was Massagen anbelangt. Ich hatte eben noch mit Dennis das Thema gehabt, so weil er gesagt hat, wie oft gehst du eigentlich zum Physio oder lässt du dich oft mal durchkneten? Und ich sag mal so, ein Vorteil von einem Physio oder von einer Massage per se, wenn du einen guten Physio hast oder jemand, der wirklich Feingefühl in den Fingern hat, der kann dir schon extrem einen Benefit geben, ne? Weil der im Gegensatz halt zu Wärme, einer Dehnung und so weiter und so fort wirklich lokaler an den Muskel rankommt. Es stellt sich aber dann immer die Frage, was bringt es dir jetzt in dem Moment, dass irgendein Muskel getriggert wird? Und das ist halt meistens einfach die Symptombehandlung, ne? So, und du hast halt ein Symptom, du hast Schmerzen, sagen wir mal im Piriformis, drückst rein, drückst da 5 Minuten rein, die Schmerzen werden gelindert, ne, alles schön und gut. In dem Moment ist das Symptom weg.
Du musst halt die Ursache finden.
Ist aber leider nicht die Ursache behandelt. Mit Massagen behandelt man prinzipiell keine Ursachen. So, ja, ne? Und das ist halt eben auch das Gefährliche an so Massagepistolen im Sinne von aktive Regeneration etc. Und auch Massagen im Sinne von aktive Regeneration. Du kannst zu der Massage gehen und oftmals ist das Gefühl einfach, dass sich jemand um dich kümmert, jemand die Hand auf dich legt, du das zusätzlich halt eben noch das Phänomen verspürst, dass das Symptom halt eben weg ist in dem Moment. Das ist geil, so, das fühlt sich gut an, jeder ist dann zufrieden, der geht raus und denkt so, oh ja, geil, ey. War gerade beim Physio, der hat gute Arbeit geleistet, hat er in dem Moment auch, wenn er dein Symptom halt eben lindert und dir irgendwo Ruhe verschafft hat, ne? Also so, du kommst runter, du fühlst dich, wie gesagt, geborgen und oftmals ist dann dieses Geborgenheitsgefühl auch schon ein großer Mitfaktor, warum eventuell die Problematik auch sogar langfristig weggeht, ne? Weil du psychisch schon weißt, es hat gerade jemand was an dir gearbeitet und es hilft dir. Und im Endeffekt ist es ja auch egal, ob die Massage jetzt hilft, weil jemand einen Finger drauf legt und das, was er mit dem Finger macht, hilft, oder ob du da rausgehst und einfach deine Psyche unterbewusst sagt, so, ey, das war cool, so. Ist ja beides in Ordnung, ne? Aber das ist halt immer, und das ist auch das Gefährliche bei der Massagegun, weil da hast du es jetzt nicht unbedingt so, ne? Weil man kann nicht sagen, nur weil die Massagegun irgendwo reinbrettert, wird die Struktur oder die aktive Regeneration, wie das halt eben oftmals nahegelegt wird, wird verbessert, weil Muskelkater ist dadurch nicht schneller weg oder so.
Natürlich
das nicht. Ist halt Quatsch, ne? Und so wird das halt oftmals belegt. Du hast ja auch schon selbst gesagt, so, ob es was bringt oder nicht, keine Ahnung, aber dir tut's gut, so. Und solange es halt gut tut, ist es immer ein Benefit, finde ich. Also so, und selbst wenn das halt eben nur durch Placebo ist, ist es ein Benefit.
Ja, aber eine abschließende Sache noch, die ich aus persönlicher Erfahrung jetzt habe zu dem Physio-Thema, was ich früher immer falsch gemacht habe, ist eben genau das: Symptome sind weg, Ursache nicht behoben. Dann bin ich zum Physio gegangen, weil ich irgendwie Probleme hatte im Glut. Der hat mir das rausgedrückt und dann bin ich befreit da rausmarschiert. Okay, jetzt kann ich wieder ordentlich beugen, so, habe aber nichts geändert an der Beuge. Und dann war es nach 3 Tagen wieder da und noch schlimmer, so wieder hingerannt. Und dann, man darf halt nicht in den Kreislauf kommen, so, ja, ich war eh beim Physio, jetzt geht alles. So, das, da muss man wirklich dann aufpassen, weil sonst hat man ein Problem. Also das nochmal abschließend zu dem Thema.
Ja, und jetzt zur Kälte noch.
Jetzt nochmal zur Kälte, weil das würde mich echt interessieren. Ich habe mich damit jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber Entzündungsprozesse im Muskel sind ja auch nicht unessentiell. Und wenn man die jetzt komplett stoppt, dann hindert man ja auch irgendwie oder schränkt man ja auch irgendwie ein bisschen ins Wachstum ein. So, was sagst du dazu?
Also definitiv, also die Entzündungskaskade ist eine Signalkaskade, die wichtig ist für Muskelaufbau. Und das ist halt was, ich meine, da gab es ja jetzt auch viel, schon, was heißt viel Literatur, aber da gab es einige augenöffnende Literatur dazu, die halt gezeigt hat, dass, ich meine, auch mit, sei es zum Beispiel Ibuprofen, also auch gewissen antientzündlichen Medikamenten oder sowas, aber dann beispielsweise auch über Bäder, die dann halt in dem Fall über die Kälte halt antientzündlich wirken, dass du Reduktion hast von Muskelproteinsynthese. Was man aber nicht verwechseln darf mit, dass das absolut keinen Nutzen mehr hat, weil wenn du jetzt zum Beispiel an Footballer denkst oder sowas, die jedes Wochenende ein Spiel haben und für die akute Leistungsbereitschaft das absolut höchste Gut ist und die nicht gerade, sage ich mal, unterwegs sind, um besser zu werden oder zu trainieren, sondern für die ist nur die Frage, wie kriege ich mich am schnellstmöglichsten wieder fit von Spiel A nach Spiel B und von Spiel B zu Spiel C. Da ist sowas sicherlich sehr, sehr wertvoll. Ich meine, Daniel, wir hatten schon mal das Gespräch auch über diese ganze Entzündungsthematik. Was, glaube ich, vielen Leuten nicht so bewusst ist, was sie sagen, wenn sie über den Begriff Entzündung reden, weil Entzündung ist ein immunologischer Prozess und jeder, der sich mal ein bisschen mit Immunologie beschäftigt hat, das ist extrem kompliziertes Gebiet. Und für mich mittlerweile selbst, sage ich mal auch als Akademiker, ist es so, dass ich wirklich sage, wenn es um immunologische Fragen wirklich geht, dann bin ich wirklich so, dann lasse ich die von dem Immunologen beantworten. Weil Entzündungsprozesse, ich meine, wenn man dann auch sich dann zum Beispiel Muskel anguckt, Myokine, ja, die da mit reinspielen, TNF-Alpha, bla, IL-6, wie triggert es dann welche Signalkaskaden und so weiter und so fort. Und die Leute meinen dann, ja, ich mache jetzt das und das, um den Entzündungsprozess zu reduzieren. A, sieht ein Entzündungsprozess nie gleich aus. Also das ist was, was man sich im Kopf behalten sollte. Ein Entzündungsprozess kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob du eine Hautverletzung hast, ob dein Muskel getriggert ist, ob der, was auch immer da los ist. Und selbst in demselben Gewebe kann das unterschiedlich aussehen. Der Entzündungsprozess wird definitiv anders aussehen, wenn du 6 Singles gebeugt hast oder beispielsweise halt High Rep gebeugt hast. Und demnach ist halt die Auswirkung auch auf Sachen, die Entzündung, sag ich mal, das Entzündungsgeschehen beeinflussen, sei es Medikamente, Kälte oder sonst irgendwas, Supplements, Ernährung, immer grundlegend anders. Und wie wir auch wissen, weniger Entzündung ist nicht mehr und mehr Entzündung ist auch nicht mehr. Also der Entzündungsprozess hat ja in dem Fall auch Nutzen. Und da spricht man halt auch medizinisch, ne? Das ist immer die schöne Homöostase, ja, die dann auch irgendwie für die Adaptionsantwort wichtig ist. Aber das ist was, wo ich im Grunde genommen mittlerweile auch sage, als normale Person, lass die Entzündung einfach sein. In dem Moment, wo es pathologisch wird, gehst du zum Arzt und du kriegst ein Medikament verschrieben. Ja? Aber fang nicht an, selber daran jetzt dran rumzudeichseln und zum Beispiel zu sagen, ich habe mir jetzt die 5 Modalitäten überlegt, wie ich auf Teufel komm raus, jede Entzündung im Keim erstick. Ja? Weil der Körper hat sich schon recht gut überlegt, wieso er diesen Entzündungsprozess hat und wieso auch essentiell für die entsprechende Adaptionsantwort ist. Deswegen würde ich zum Beispiel so sagen, sowas wie, ein Kältebad wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, so hey, irgendwie fühlt sich das auch nice an, mich mal in kaltes Wasser zu setzen oder so. Wir haben, wie gesagt, auch besprochen diesen Kompressionseffekt vom Wasser noch. Mach's ja, also das wird auch jetzt nicht so sein, dass wenn du dich einmal irgendwie in so ein Kältebad setzt, dass du da nie wieder Muskeln aufbaust. Genau. Ich denke, es wird dann kritisch, wenn man halt wirklich anfängt, mit sowas halt zu übertreiben, ja. Also ich setze mich nach jedem Training in ein Eisbad, bis ich, weiß ich nicht, Schrumpelhoden habe oder so. Gönn mir noch, weiß ich nicht, wegen Schmerzen vor jedem Training 2 Ibuprofen, nehm gefühlt 6 Supplements gegen Entzündungen oder sowas, dann bist du, würde ich sagen, so, warum, ja? Und dann sollte man sich zum Beispiel auch die zweite Frage nachfolglich erstmal stellen, wieso bist du überhaupt in der Situation, dass das wichtig ist, ja? Also wie ist dein Trainingsgestaltet und wieso zerschallert es dich auch so extrem in dem Moment, ja? Also Thema Stressfrage und sowas spielt da eine Rolle. Aber das ist so mein gesamter Zugang zu dem Thema.
Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Frage und dann müssen wir ab ins Gym, oder Daniel?
Wollte ich gerade anteasern.
Das Gym ruft!
Eine Frage hätte ich noch, die, denke ich, viele interessiert, weil viele in der gleichen Situation sind. Also bezüglich den Entzündungsprozessen ist es wirklich so, dass wir, glaube ich, einfach zu wenig Expertise haben, um da tiefgründig irgendwas zu beantworten. Und dementsprechend lässt man das am besten einfach auch sein, ne? Weil ansonsten sind wir auch die das gesagt haben und es stimmt nicht. Ne?
Richtig.
Also ich glaube, jeder kann da von uns aus ein paar Erfahrungswerten sprechen, aber das wird dann auch gerne so weiter verbreitet, als ob wir das als Festlegung irgendwie hier geäußert haben und das will ich eigentlich vermeiden. Ja, letzte Frage von Lasse Luke 3. Und zwar, können alle Supplements gleichzeitig miteinander supplementiert werden? Ich glaube, Lasse, der bezieht sich da nicht auf Performance-Subs, also so, ne, natürlich untergliedert man das irgendwo, aber ich denke mal, ich vermute mal, dass er halt eben meint, Zink, Magnesium, so die Standard-Subs, Omega-3, Vitamin-D3 und so weiter und so fort, ob man die halt eben beispielsweise am Abend einfach vorm Pennen einmal zusammen konsumieren kann.
Also ich würde, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, dass ich aufpassen würde, wenn ich ein Vitamin D3K2 nehme und dann noch einen Vitamin-Stack dazu, dass ich mein Vitamin D3 nicht over the top hau. So, dass du halt dir denkst, ja, ich nehme das, weil ich es brauche und dann gar nicht drauf achtest, dass dann eigentlich schon sau viel in dem Vitaminpräparat drin ist und du dann halt voll over the top bist.
Ja.
So, da würde ich auf jeden Fall drauf aufpassen. Und da musst du halt schauen, zum Beispiel Vitamin D3 würde ich auch immer mit Omega-3 nehmen, also zusammen.
Mit irgendeinem Fett.
Oder irgendeinem Fett, ja. Also ja. Es bietet sich halt an, gleich die Omega-Kapseln zu nehmen, aber halt irgendwas Fettiges, dass du das Fettlösliche abgedeckt hast. Und ansonsten, ich schaller mir das alles gleichzeitig rein. Ich habe abends meine Dose Kreatin hintergescoopt, Omegas rein, Vitamin D3 rein, Zink rein, Magnesium immer vorm Schlafen, so alles zack, 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 rein, fertig. Also ich habe da, ich sehe da nichts, was jetzt irgendwie das negativ beeinflussen könnte. Das Einzige ist
vor
mir...
Vor allem isst man ja meistens vorher dann auch noch eine Mahlzeit, ne? Also so, und ja, es klar, setzt nicht genau auf nüchternen Magen. Also so bei ein paar gewissen Supplements würde ich halt eben schon schauen, dass du nicht unbedingt aufstehst und dann dir erstmal, keine Ahnung, die 100 Milligramm Zink oder Vitamin C reinglopst. Das wird eventuell auf der Toilette enden.
Könnte, ja, genau.
Aber gegen Abend, wenn schon was im Magen drin ist, ne? Genauso gibt es aber natürlich auch Supplements, die auf nüchternen Magen halt eben auch ganz gut kommen könnten. Ne? Gerade was so Performance-Supplements angeht, wie Koffein-Caps etc. Sowas kann halt auf nüchternen Magen, sag ich mal, schon geiler kommen. Ne?
Stimmt.
Also ich denke, zu dem Thema allgemein wichtig auch noch zu sagen ist, ich meine, du hast auch noch Ernährungsinteraktion. Ne? Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel über das Thema zweiwertige Ionen nachdenken, wo drunter Magnesium, Kalzium, Zink und sowas fällt, die werden alle vom selben Transporter aufgenommen. Das heißt, der hat irgendwann mal eine Endbelastung. Ich meine, das sind in der Regel so 800 Milligramm oder sowas, die man auf einmal reinkloppen kann. 600, 800 ist sicherlich auch von Körpergröße, Körpergewicht abhängig. Aber der Punkt ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich esse meinen Abendquark, ja, und komme auf die Idee, Abendquark mit Kalzium ohne Ende, und komme auf die Idee, dann noch 300 Milligramm Magnesium drauf zu kloppen und mein Zink, dann bist du wirklich öfters in der Situation, wo man sagen kann, hier ist eigentlich dann, hast du ein Aufnahmeproblem, genau. Und dann.
Aber das Schlimmste, was passieren würde,
ist, dass es auspisst.
Genau, dass halt wieder rauskommt, ja. Aber das ist nur was man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Das andere ist, was ich noch im Hinterkopf behalten würde, das sind jetzt nicht die Standard-Subs, aber es gibt sowohl auch genug Herbals, heißt es im Englischen, was sagt man dazu, Extrakte, Kräuterextrakte, die in gewisser Weise auch pharmakologische Wirkung auf Leberenzyme haben. Ja, also es gibt Sachen, wo dann zum Beispiel sich Verstoffwechselung von der Leber ändert und dann zum Beispiel sich damit dann auch Medikamente anders verstoffwechseln. Da gibt es wirklich auch gefährliche Interaktionen. Du kannst mit einem Supplement, wenn du auch Medikamente nimmst, gefährliche Interaktionen haben. Und das ist sowas, ich meine, das ist schon wirklich relevant, ja, weil das können wirklich ganz langweilige, sage ich mal, Subs auch sein, die dann aber gewisse Leberenzyme beeinflussen, wo du dann halt am Ende ein Ibuprofen schluckst und es ist dann, hat dann auf einmal die doppelte Halbwertszeit, ja, und das ist halt, das ist dann nicht mehr witzig. Ein anderer Punkt, Melatonin und Koffein werden vom selben Enzym verstoffwechselt, so. Das heißt, wenn du jetzt ins Bett gehst und dann irgendwie noch over the top irgendwie Mela knallst und noch ordentlich Koffein am Start hast, dann ist so halt die Frage, dass, wo halt Interaktionen halt irgendwo schon stattfinden. Von den Standard-Subs, Kreatin, weiß ich nicht, sonst irgendwas, kommt mir nichts in den Kopf. Da sind es eher dann so Ernährungsgeschichten, die eine Rolle spielen, ja, weil zum Beispiel Vitamin A profitiert sogar von einer richtig hohen Fettaufnahme. Also das ist so, dass es nicht selten ist, dass du mit 30, 40 Gramm Fett mehr Vitamin A aufnimmst, wie wenn du weniger, sage ich mal, zu dir führst. Mhm. So. Und dann ist halt der Punkt, wenn du jetzt zum Beispiel Vitamin A halt supplementierst, aus welchem Grund auch immer, ja, dann spielt halt die Ernährung eine Rolle. So. Und wenn ich dann halt am Ende sage, ich habe halt meine fettreiche Mahlzeit am Mittag, da macht es halt Sinn, das Vitamin A halt mittags zu nehmen. Genau. Aber ich würde sagen, so rein für jedes Sub an für sich ist es, sage ich mal, in 90% der Fällen eigentlich wurscht.
Bei den Standard-Subs doch eher 95, oder? Wenn wir jetzt die Herbals rauslassen, so Kreatin und so.
Aber ich sag jetzt mal zum Beispiel, ne, wie Ashwagandha durch die Szene gegangen ist jetzt so. Und da bist du ganz schnell, ja, wo man so sagt, ich meine, Ashwagandha hat auch eine gewisse Enzym, also eine Detox-Interaktion mit der Leber so. Und dann fängt es schon an, ne, irgendwelche Ginseng-Extrakte, die dann in manchen Boostern drin sind.
Ja.
Zum Beispiel der Crank hat auch Synephrin drin, habe ich gesehen, so, weißt du? Und die Sache ist, dass die Interaktion, die sind nicht einfach in einer Stunde verpufft, so, sondern das wirkt sich dann vielleicht auch bis auf den Abend aus. Ich will da jetzt keine Angst machen, ne, überhaupt nicht, aber das sind halt so Sachen,
die sollte man im Hinterkopf behalten.
Vor allem, wenn man vielleicht sogar auch irgendwie Medikamente bekommt, ne? Das beste Beispiel ist mit Grapefruitsaft, wo du auch ein Detox-Enzym in der Leber hemmst und wo halt manche Medikamente deutlich anders verstoffwechselt werden und es wirklich schon auf Medikamentpackungen steht, kein Grapefruitsaft zu diesem Medikament. Ne? So, dabei ist es nur Grapefruitsaft, verstehst? Also
ist ja genauso, glaube ich, wie die Geschichte bei Tomatensaft und was war das, die Leitgetränke, Aspartam, ne? Es gibt doch auch irgendwie in Tomatensaft auch irgend so ein Produkt, Abbauprodukt oder so, das auch in hohen Dosen halt 10-mal schädlicher ist wie irgendwie eine gewisse Menge Cola Light etc., die man sowieso nicht konsumiert, aber sich da einfach keiner Gedanken drüber macht. Aber ja, ich denke, wenn man sich so eine gewisse Vorsicht einfach, oder wenn man eine gewisse Vorsicht an den Tag legt, dann sollte das eigentlich passen. Und ansonsten machen wir da über Supplements, würde ich sowieso gerne mal eine Podcast-Folge machen. Vielleicht können wir uns ja hier in der Runde nochmal so treffen irgendwann für einen Podcast Supplements. Wäre auf jeden Fall ganz geil. Und ansonsten, Leute, wir müssen jetzt wirklich ab ins Gym. Jetzt wird in das Gym noch ein bisschen geballert. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass der Maxi und der Seba heute hier mit am Start waren, um die Folge so kurzfristig abzudrehen. Ja, Mann. War doch... Hat sich gebockt. Ja, hat echt Spaß gemacht. Das Ding ist, wir haben eben noch...
zwischen zwei Viechern zu hocken, ey, da geht ordentlich Wärme ab, ich sag's euch.
Ja, nachdem wir eben am Frühstückstisch gesessen haben und erstmal halbes Carb-Koma erlitten haben, war die Motivation so semi-geil, vor allem Zeitdruck immer wieder in so einer großen Runde, aber nee, war auf jeden Fall eine stabile Runde. In diesem Sinne, Jungs, bis zum nächsten Mal, hat mich auf jeden Fall gefreut.
Peace.
Peace. Ciao, ciao.